FRK, der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation.
Also, das ist jetzt super wichtig. Wir sind alle als unsere Lieblingsfiguren von Disney Plus verkleidet. Lisa, wer bist du?
Ich bin ein schmelzender Gletscher, der hoffnungslos...
Zu viel Information.
Okay, ich bin Porzellinchen, aber den Stab verwende ich nicht.
Wo ist der Junge?
Ich werd's nicht machen und keiner kann mich zwingen. Egal, was die gezahlt haben.
Setz die Nase und die Ohren auf, sonst reiß ich dir deine ab. Und jetzt alle bitte lächeln.
Jetzt streamen auf Disney Plus. Für nur 6,99 Euro pro Monat.
Die Simpsons, seit 1991 eine der erfolgreichsten Serien überhaupt, wird auch über die deutschen Kabelnetze verbreitet, zuerst im ZDF, später über ProSieben. Inzwischen gehört die Produktion zum Disney-Konzern und wird auch in Deutschland in allen Staffeln über den Streaming-Dienst Disney Plus verbreitet. Und diese Dienste wachsen und wachsen. Das Streaming nimmt heftig zu, bringt die Kabelnetze an ihre Grenzen, denn Disney Plus, Netflix oder Prime sind wahre Breitbandfresser und das ohne auch nur einen Cent für ihre Verbreitung über die Kabelnetze zu entrichten. Das schauen wir uns heute an und auch die Frage, ob es da einen Ausweg gibt. Davor widmen wir uns aber ganz grundsätzlich der Zukunft des Fernsehens. Beides Themen auf dem FRK Breitbandkongress 2022 in Leipzig. Und damit willkommen zur zweiten Nachklapp-Ausgabe, sagt Danilo Höpfner. Fernsehen war gestern und heute wieder, so die These von Pascal Germanus von Auxilien IPTV Technologies GmbH. Wir sprachen mit ihm über die Bedeutung des klassischen Mediums, wie es war und wie es wird.
Herr Germanus, Fernsehen war gestern und heute wieder, so hieß Ihr Vortrag, den Sie gerade gehalten haben. Was war denn zwischendrin?
Ich glaube, das wussten alle nicht so genau, als die Streaming-Dienste hochkamen. Gucke ich jetzt Streaming, gucke ich jetzt Fernsehen? Wie man es in meinem Vortrag gesehen hat, es gab einen kleinen Abfall in der Fernsehnutzung und dann wurde viel gesagt, Fernsehen ist nicht mehr lange, aber es hat sich, ich würde mal sagen, es hat sich erholt und Fernsehen ist halt, es ist immer noch wichtig.
Ist immer noch wichtig, sagen Sie, wer ist denn die Zielgruppe, wer schaut denn heute noch Fernsehen?
Ja, da scheiden sich auch die Geister. Klar, was die ganzen Statistiken etc. angeht, ist die Nutzung bei den Jüngeren, ich sag mal bis 30, eher bei den Streaming-Plattformen. Aber ab 30 ist es so ein Mix aus beidem. Also ich würde mal, wie gesagt, ich möchte nicht ältere Generationen, aber sagen wir mal, die Generation ab 30 guckt noch regelmäßig lineares Fernsehen.
Lineares Fernsehen, das war immer so etwas angeboten bekommen, auch etwas sich berieseln lassen. Das wird ja inzwischen alles immer komplexer. Es gibt Zusatzdienste, der Nutzer muss immer mehr machen. Geht ein bisschen die Bequemlichkeit des Fernsehens damit verloren?
Ich würde es eher andersrum sagen. Durch die ganzen Zusatzdienste hat er die Bequemlichkeit. Er kann sich aussuchen, wann er guckt. Sei es durch, wie gesagt, wenn er Sendungen aufnimmt, zeitversetztes Fernsehen etc. Ja, mehr Funktion, aber für die Bequemlichkeit.
Sie bieten nach Ihren Informationen auf der Webseite Unterhaltung von morgen. Worin genau besteht die?
Ja, die Unterhaltung von morgen ist genau diese Daten halt aufzugreifen, um IPTV halt weiter auf den Vormarsch zu bringen mit den ganzen Zusatzleistungen, dass ich halt zeitversetzt fernsehen kann, dass ich meine Sendung aufnehmen kann, dass ich auf mobilen Geräten gucken kann und das, wann ich will und wo ich will.
Sie sprechen ja dabei immer sehr oft von Kundenwünschen. Was wissen Sie denn über die Kundenwünsche? Was wollen denn die Kunden eigentlich?
Einmal bin ich selbst Kunde, logischerweise, und habe meine Wünsche. Ich spreche natürlich auch viel mit meinen Kunden, also mit Netzbetreibern, mit Wohnungswirtschaften etc., die natürlich auch ihr Feedback kriegen. Am Ende kann man es nur in irgendeiner gewissen Art und Weise schätzen, was der Kunde halt wirklich will, aber durch die langjährige Erfahrung in dem Bereich und dadurch, dass ich selber Endnutzer bin, glauben wir schon sehr gut einschätzen können, weil wir machen seit 18 Jahren nichts anderes außer TV.
Corona hat die Lage natürlich ein bisschen durcheinander gebracht. Vieles hat sich verändert in beide Richtungen. Inwiefern hat denn Corona den Fernsehkonsum, der zwischendurch sehr stark gestiegen ist, aber auch nachhaltig verändert? Wie ist Ihr Einblick?
Nachhaltig verändert, glaube ich, dass der Endnutzer mehr Content möchte und den halt möchte zu jeder Zeit. Also ne, wann und wo er will, wie es vorher schon sagte. Ich glaube nicht, dass sich die reine lineare TV-Nutzung dadurch großartig verändert hat, sondern wirklich halt die Auswahl, was der Kunde wirklich hat, sich einen Trend abgegeben. Man hat es gesehen, Netflix ist abfallend in seinen Nutzungsdaten, TV geht wieder hoch. Also irgendwas muss TV ja richtig machen oder auch der Nutzer, was er gelernt hat, was er dann halt doch nicht missen möchte.
Zum Schluss, wenn Sie jetzt den Fernsehkonsum in Deutschland mal vergleichen im europäischen Kontext, wo stehen die Deutschen da beim Fernsehkonsum?
Ich glaube sehr weit mit oben. Aber aufgrund dessen, welcher Content halt auch geboten wird. Also wir haben ja wirklich über, sagen wir mal, intelligentes Fernsehen, sei es Dokumentation, Berichterstattungen bis hin zu Trash-TV, ist ja alles dabei. Das heißt, für jeden Nutzer und für jedes Gefühl gibt es halt in Deutschland Sendungen aufgrund der Vielfalt. Und ich glaube, ich sag mal, bis auf den US-amerikanischen Markt, glaube ich, sind wir da ganz, ganz weit vorne mit der Vielfalt, die es halt in Deutschland gibt.
Pascal Germanus von Oscillion IPTV Technologies war das. Mit Einspeiseentgelten haben wir uns in der letzten Ausgabe schon beschäftigt. Eines der großen Themen für den FRK-Verband geht es doch um seit Jahren erbrachte Leistungen, die mit keinem Cent vergütet wurden. Deshalb greifen wir das Thema nochmal auf, und zwar mit Blick der DNMG, Deutsche Netzmarketing, und erweitern das Problem mit ARD und ZDF und Arte um das ausbleibende Netznutzungsentgelt, also den Beitrag der Streamingdienste. Unser Interview mit Ingo Schuchert, Geschäftsführer der DNMG.
Herr Schuchert, vor einem Jahr ging es hier beim FRK Breitbandkongress um die Bild-Zeitung bzw. Bild-TV. Die wollten keine Gebühren bezahlen, bzw. sind über den Schwesterkanal N24 Doku gefahren. Auch von der mangelnden Relevanz der kleinen Anbieter war da die Rede. Das Thema ist inzwischen vom Tisch. Was ist passiert?
Bild-TV hat auch durch die klare Ansage und das geschlossene Auftreten der mittelständischen Netzbetreiber gesehen, wie groß am Ende die Reichweite ist, die man nicht erschließen kann, ohne sich in einem Vertrag zu einer Gleichbehandlung zu verpflichten. Wir haben auch mit der Bild eine Lernkurve gehabt, wo die Kollegin irgendwann gesagt hat, ja, Gleichbehandlung ist uns wichtig, aber warum haben wir denn keine Gleichbehandlung jetzt mit zum Beispiel mit ARD und ZDF? Daraufhin haben wir den Bildkollegen dann auch die Verfahrenssituation und den Gerichtsstand und das BGH-Urteil erklärt. Und nachdem sie das verstanden haben, dass wir dafür, genau dafür einstehen und dafür kämpfen, auch bis zum BGH, war dann auch der Wille da zu sagen, okay, wenn ihr das macht, dann ist das nur fair, dann könnt ihr uns ohne Vertrag nicht reinlassen, das verstehen wir, dann machen wir einen Vertrag.
Bleiben wir noch kurz bei den privaten Anbietern. Ist das eigentlich immer so Usus, dass man das immer erstmal auf diesem Wege versucht zu blocken? Oder war das ein Ausnahmefall jetzt bei der Bild-Zeitung?
Ich glaube, das war insofern eine Ausnahme, als das Bild natürlich eine große Marke hat, eine große Reichweite über die Printmedien hat und damit die Reichweiten sehr leicht gewinnen konnte, sehr leicht initiieren konnte. Man hatte da ja auch einen Vertrag mit der Vodafone gemacht und war sich dann sicher, damit eigentlich genug Reichweite zu haben. Andere Anbieter, die in den neuen Markt kommen, suchen ja eher Reichweite. Die kommen zu uns als Netzbetreiber und sagen, wir würden gerne eingespeist. Wie geht das? Die Bild-Zeitung ist top-down gekommen, meinte, wir sind ja sowieso da. Uns nimmt eh jeder. Wer will auf Bild verzichten? Wir machen das einfach so. Um dann eben sich auch mit dem Markt erst später auseinanderzusetzen. Aber nachdem sie sich damit auseinandergesetzt haben, war dann klar, nee, das ist fair, dass man alle zu gleichen Konditionen in den Netzen verbreitet.
Beim ZDF scheint die Diskussion ein bisschen schwieriger, holpriger gewesen zu sein, aber es scheint Hoffnungspunkte zu geben. Wie sieht da die Lage aus?
Ja, mit dem ZDF mussten wir halt einen sehr langen Grundsatzrechtsstreit führen. Wir hatten seinerzeit gedacht, dass das in 3-4 Jahren erledigt ist, weil es ist ja so offensichtlich, dass wenn ein Marktbeherrscher, was ja auch das Kartellamt klar gesagt hat, dass die Sendergruppen marktbeherrschend sind, einmal aufgrund der Wichtigkeit des Programms, andererseits aufgrund des Must-Carry-Status ein unausweichliches Programm haben, Angebot haben. Und deshalb waren wir davon ausgegangen, das ist ja eigentlich so offensichtlich, das kann ja nicht lange dauern. Aber meine Vermutung ist, dass in den Gremien der öffentlich-rechtlichen Sender zunächst eine klare Rechtsprechung vorherrschen muss, bevor man dort seine Meinung zu diesen Themen ändert. Deshalb war wohl der Gang zum BGH, auch sogar der mehrfache Gang zum BGH erforderlich. Und danach ging es dann eigentlich relativ schnell. Aber das Grundsatzurteil musste erstmal her.
die ARD-Sender, der Senderverband und Arte scheinen ein bisschen problematischer zu sein. Was ist der Unterschied zum ZDF?
Mit der ARD hatten wir mit dem beginnenden ZDF-Verfahren Verjährungsverzichte vereinbart und gesagt, so, wir machen erst das ZDF-Verfahren und nehmen dieses dann als Maßstab für eine Einigung auch mit der ARD. Nun ist die Position und die Situation der ARD in den letzten 12 Jahren sicherlich nicht einfacher geworden. Es sind viele Häuser, die sich auch intern einigen müssen. Die ARD ist einfach in sich als Konstruktion sehr viel komplexer, weshalb auch die Diskussionen dort sehr viel schwieriger sind. Wir hoffen jetzt, dass durch die Blaupause, die wir erarbeitet haben, aber auch mit der ARD eine Lösung möglich wird.
Sie haben auch vom zunehmenden Traffic in den Kabelnetzen über IP gesprochen und der wird natürlich auch weitgehend von neuen Streaming-Angeboten bestimmt. Die drei Großen am Markt, Disney Plus, Netflix und Prime sind da zu nennen. Wo sind denn da die Grenzen?
Die technischen Grenzen der Bandbreite, naja, wenn es anfängt zu haken und zu ruckeln, das würde ich gar nicht mehr jetzt an den einzelnen Diensten festmachen, sondern das ist ja die Frage des Abrufvolumens im Haushalt und der Netzkapazität wirklich dann auch auf der Netzebene 4. Und das kann in manchen Netzen, kann es da bei 2 parallelen Streams Ende sein und bei anderen bei, wie in der Willentel mit 100 Gig, da ist so schnell erstmal nicht Schluss. Aber das Entscheidende ist ja, dass man im Backbone den Traffic einkauft. Muss. Also alles, was da ankommt, wird vom Netzbetreiber erstmal bezahlt an seinen ISP. Und diese ISP-Kosten, wie lange man die tragen kann, ohne zu partizipieren an dem Endkundengeschäft, das müssten Sie eigentlich die Netzbetreiber fragen, weil die Kosten für Traffic sind hoch.
Und wie lauten da Ihre Forderungen?
Ich glaube, dass der Grundgedanke, alle im Netz erstmal gleich zu behandeln, auch hier gelten sollte. Und diese Gleichbehandlung würde ich mir so vorstellen, dass man bis zu einem bestimmten Cap die sämtliche Diensteanbieter im Internet untarifiert lässt und erst dann, wie bei den klassischen Flatrate-Verträgen, wenn ein bestimmtes Volumen überschritten wird, eine Fair-Use-Klausel greift, die sagt, alles, was du über ein gewisses Terabyte-Volumen hinaus in den Netzen verbrauchst, dafür bezahlst du dann auch dem Netzbetreiber einen entsprechenden Obolus. So hätte man sowohl das Regime des Open Access als auch das Regime des Fair Use miteinander verbunden.
Auch die Europäische Union scheint dieses Thema bereits auf dem Schirm zu haben. Welche Erwartung haben Sie von der Seite?
Ich hoffe, dass es den Anstoß zu Gesprächen bildet, denn wenn wir auf Regulierung warten, müssen wir vermutlich sehr lange warten. Auch wenn es jetzt bei der EU-Kommission aufgenommen wurde, ist das für mich eigentlich nur ein Indikator dafür, dass wir mit unserer Sache richtig liegen und hoffentlich zu Gesprächen kommen, die dann schneller und produktiver sind als mit den Sendern.
Sie haben ja gerade beschrieben, wie schwierig es ist, mit den öffentlich-rechtlichen Sendern, was ja durchaus seriöse Anstalten sind, mit Sitz in Deutschland, da auf Verständnis zu stoßen, geschweige denn Mittel. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, dann jetzt auf die großen, gigantischen Anbieter in Silicon Valley zuzugehen und Forderungen abzuleiten.
In der Tat, es fängt schon damit an, dass man keinen deutschen Ansprechpartner findet, der sich da zuständig fühlt. Wir sehen, dass die Netzbetreiber in Frankreich hier nach vorne preschen und da bin ich ganz optimistisch, weil die auch einfach selektiv abschalten können.
Herr Schurit, letzte Frage. Wir haben von öffentlich-rechtlich gesprochen. Wie sieht denn das mit den öffentlich-rechtlichen Angeboten aus dem Ausland aus, die auch verbreitet werden? Einfach nur mal BBC World Service genannt, France 24. Zeigt sich das auch problematisch?
Da haben wir noch gar keine Gespräche aufgenommen, weil genau wie auch mit den privaten Programmgruppen hieß es, löst doch erstmal den Grundsatzstreit und danach unterhalten wir uns. Und an dem Punkt sind wir jetzt hoffentlich bald, dass wir den Grundsatzstreit über das BGH-Urteil gelöst haben und uns dann auch mit den Sendern darüber unterhalten. Aber erstmal mussten wir jetzt das Grundsatzurteil erstreiten. Vorher hat man schlicht gesagt, warum sollen wir zahlen, wenn wir nicht müssen.
Ingo Schuchert war das, Geschäftsführer der DNMG. Mehr zum Unternehmen unter dnmg.de und mehr vom FRK unter kabelverband-frk.de. Wenn Sie mehr hören wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Danke und bis dahin, Danilo Höpfner.
FRK, der Podcast vom Fachverband für Rundfunk und Breitbandkommunikation.